Was hätte heute noch ganz gut ins Medienmagazin gepasst, wenn es nicht gleich zu Ende wäre? Ich hätte Ihnen eine Doku des Schweizer Fernsehens ans Herz gelegt, Kachelmanns Fall, über den Prozess gegen Jörg Kachelmann und die Rolle der Medien darin. Das Beste ist, Sie sehen sich den Film am 6. April um 20.15 Uhr auf Dreisat an. 6. April, 20.15 Uhr, Dreisat. Und hören dann im nächsten Medienmagazin nächste Woche an dieser Stelle den Autor der Doku dazu. Dann hätte ich gern berichtet von einer Preview, einer Voraufführung des ZDF gestern Abend im Haus der Kultur in der Welt bei der sogenannten Bodybits, analoge Körper in digitalen Zeiten. Das ist ein 80-minütiger Film gewesen, sehr unterhaltsam, über YouTube-Stars aus Deutschland. Sendedatum ist der 2. Mai, glaube ich. Im Medienmagazin davor reiche ich Ihnen die Details auch über YouTube nach. Und so ist es jede Sendung. Es passt immer mehr hinein eigentlich, als ich Sendezeit habe, wenn man die Musik weglassen würde. Was war es denn im Monat März? Daniel Fien und Herr Pehler haben wieder unter dem Medienrost gefegt.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pähler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene. Liebe Medienmagazingemeinde, wir kümmern uns zunächst um die Beschwerden, die beim Deutschen Presserat eingetrudelt sind und ganz konkret jetzt erst einmal um eine WikiLeaks-Beschwerde.
Sie erinnern sich vielleicht noch an WikiLeaks, da haben wir ja schon seit einigen Wochen keine inhaltlichen Neuigkeiten gehört. Das ist die Whistleblower-Website rund um Julian Assange, zuletzt in den Schlagzeilen wegen der US-Botschaftsdepeschen.
Vor Monaten wurden ja große Enthüllungen versprochen. Nach ersten großen Geschichten blieb es dann aber ruhig.
Ende letzten Jahres hat dann die freie Journalistin Christiane Schulzki-Haduti aber eine Beschwerde beim Presserat eingelegt. Es ging um die Kooperation zwischen Spiegel und WikiLeaks und sie fordert auch den Zugriff auf das Depeschenmaterial, das aber in Deutschland beim Spiegel liegt.
Sie hat uns erklärt, warum sie genau Beschwerde eingelegt hat.
Weil ich denke, dass der Spiegel und die vier anderen Redaktionen das Material allein exklusiv haben und auch nach ihren exklusiven Veröffentlichungen nicht komplett veröffentlichen, die anderen Medien benachteiligt werden. Es ist ein besonderer Fall, denke ich mal, weil es diese Masse an Dokumente ist. Ich würde mich, glaube ich, nicht beschweren, wenn das ein kleineres Konvolut wäre und der Spiegel hätte ein, zwei Mal veröffentlicht und dann alles veröffentlicht. Sondern es ist wirklich die Masse und die Aussicht, dass die Auswertung noch monatelang dauern wird, wenn das bei diesem jetzigen Tempo weitergeht.
Jetzt hat der Beschwerdeausschuss die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Der Presserat macht in einer Mitteilung deutlich, dass der Spiegel nicht gegen den Pressekodex verstoßen hat, da das Angebot, Unterlagen exklusiv zu erhalten, von WikiLeaks kam.
Und in einer Mitteilung heißt es wörtlich, der Kodex kann einem Informanten, hier WikiLeaks, nicht vorschreiben, dass er sich mit seinem Material an mehrere Redaktionen wenden muss. Dass der Spiegel dieses Angebot, wie auch die anderen Zeitungen im Ausland, angenommen hat, kann man der Zeitschrift nicht vorwerfen. Zitat Ende.
Das wäre ja auch so, als würde man jemandem, der einem ein Geheimnis anvertrauen möchte, sagen, hey, das kannst du gerne machen, gern teile ich dein Geheimnis, aber nur, wenn du es allen anderen auch verrätst.
40 Jahre Sendung mit der Maus. Das Jubiläum haben große und kleine Mausfans im März richtig groß gefeiert. Ich weiß nicht, ob die Maus sich inzwischen schon Faltencreme rund um die Augen schmieren muss. Die 40 Jahre sieht man ihr aber wirklich nicht an.
Sie hat aber schon so manches erlebt. Gerhard Schröder, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, den 11. September, die Berliner Mauer, die DDR. Die Maus ist eine Institution.
Neben Armin und Christoph gibt es seit 1999 ein drittes Gesicht bei der Maus, Ralf Kaspers. Wir haben mit ihm zum Jubiläum gesprochen und ihn gefragt, was macht für Sie gutes Kinderfernsehen aus?
Ich stehe auf dem Standpunkt, gutes Fernsehen, und das ist egal, ob es Kinderfernsehen ist oder Erwachsenenfernsehen, ist Fernsehen, das mir gefällt. Das ist zuerst mal, da bin ich ganz arrogant. Diese Unterscheidung zwischen Kinderfernsehen oder Nicht-Kinderfernsehen ist auch so ein bisschen obsolet, weil oft ist ja so, dass Kinder viel, viel lieber Fernsehen für Erwachsene gucken und umgekehrt. Ich weiß auch nicht wieso, aber die Maus gucken mindestens genauso viele Erwachsene wie Kinder.
Was ist denn für Sie dann gutes Kinderfernsehen?
Die Maus? Wissen macht A? Komisch, da bin ich.
Auch noch Formate, an denen Sie nicht beteiligt sind?
Das ist ja ein Zufall.
Liegt das an Ihnen?
Ja, das liegt an mir, natürlich. Also, das ist so.
Aber es muss wahrscheinlich noch andere Gründe geben.
Naja, es ist bei der Maus und bei Wissen macht A wahrscheinlich da so noch ein bisschen mehr, weil ich da noch mehr so meinen Stempel aufdrücken kann. Das ist halt Fernsehen. Ich mache das so, wie ich es gerne selber gucken würde. Und ich habe da zufälligerweise jetzt gerade mal Glück, dass vielleicht auch noch viele andere Menschen einen ganz ähnlichen Geschmack haben und dass es deshalb ganz gut läuft. Aber also in erster Linie muss es muss gutes Fernsehen beim Zuschauer irgendwie so eine Seite zum Schwingen bringen. Es muss den Zuschauer irgendwie ansprechen. Der muss das Gefühl haben, dass ihn das interessiert und dass es ihm was bringt. Und dann sollte es noch unterhaltsam sein. Das wahrscheinlich in erster Linie auch, damit man sich nicht langweilt. Denn niemand hat Lust, sich langweilige Sachen anzusehen. Das sind so die zwei Hauptgründe, denke ich. Und wenn auch irgendwie was hängen bleibt dabei, das ist ja bei der Maus so und auch bei Wissen macht A, dann ist es ein Bonuspunkt, das ist auch gut. Und wenn es dann noch irgendwie einigermaßen gut aussieht und irgendwie so eine ganz klare ästhetische Linie hat beispielsweise, dann ist es noch ein Bonuspunkt. Und das sind jetzt schon vier Sachen, die ich gesagt habe, und das ist für mich gutes Fernsehen.
Und was sagt die Maus zu gutem Kinderfernsehen? Sie klappert einfach mit den Augen.
Über die Medienkompetenz, die rund um den Reichstag herrscht, haben wir heute schon etwas im Medienmagazin erfahren, als es um die, ich sag mal, irritierende Twitter-Diskussion in der Bundespressekonferenz ging.
In die gleiche Schublade können wir diese März-Diskussion stecken. Es ging darum, ob das Parlaments-TV am Ende nicht gar illegal ist.
Medienkompetenz, ich höre dir trapsen. Im Parlaments-TV werden ja Bundestagssitzungen, aber manchmal auch Diskussionen gezeigt, eigentlich immer nur in geschlossenen Räumen. In Berlin ist das Parlaments-TV auch im digitalen Kabel zu sehen.
Jetzt ist aber aufgefallen, Moment mal, darf der Staat einen eigenen Fernsehsender anbieten? Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten hat sich das angeschaut und kommt zu dem Schluss, die derzeitige Rechtslage lässt das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages nicht zu.
Heißt das also, so wie das Parlaments-TV aufgebaut und ausgestrahlt wird, sieht das nach Rundfunk aus und Rundfunk braucht eine Zulassung, die der Staat aber nicht erhalten kann, da der Programmanbieter ein in diesem Moment Verfassungsorgan ist. Zitat: Der Bundestag handelt in einem rechtsfreien Raum.
Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das Parlaments-TV im digitalen Berliner Kabelnetz ausgestrahlt wird?
Nun, die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg hat hierfür grünes Licht gegeben. Nun wollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und schauen, wie sie diese Widersprüche lösen können.
Aber ist das nicht das Parlaments-TV? Also nicht, dass die Abgeordneten auf die Idee kommen, sich am Ende ein eigenes Gesetz zu erfinden, welches den Sender erlaubt.
Es ist ja nicht das Verkehrteste, wenn sich Fernsehanbieter in einem Land zusammenschließen und eine gemeinsame Plattform betreiben wollen, um die eigenen Inhalte anzubieten.
Bestes Beispiel ist Hulu.com in den USA. In Deutschland scheint so eine Plattform nicht gewollt zu sein. Zumindest stellt sich aktuell das Bundeskartellamt gegen Pläne der großen Privatsender.
Ja, es gibt da so eine geplante Online-Videoplattform aus den Häusern Pro7Sat1 und RTL. Aber diese Pläne sind endgültig untersagt worden. Die Sendergruppen haben ja mit ihren aktuellen Stellungnahmen versucht, die wettbewerblichen Bedenken der Behörde auszuräumen. Aber das ist nicht gelungen.
Was sollen wir da nur zu sagen? In Großbritannien öffnet die BBC den eigenen iPlayer für alle anderen Radiosender des Landes, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ja, und in Deutschland ist eine Senderkooperation, die sich einem Engagement Dritter nicht verschließt, überhaupt nicht gern gesehen.
Was national Sinn macht, muss global langfristig keinen Sinn ergeben.
Vielleicht wird aber im April eine Lösung für ein deutsches Hulu gefunden. Wir melden es Ihnen dann im nächsten Monatsrückblick.
Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und hier kann ich Ihnen vermelden, kommt Admiral Tuff mit der Dancehall, die Nachrichten und der Podcast dann morgen, alles dann über Twitter mehr. Tschüss. Und denken Sie daran, vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden.